Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir sind mitten in der oder am Anfang der Use-Methode und werden uns heute sozusagen noch einen zweiten Überblick gönnen, bevor wir dann uns richtig schön nerdig in die verschiedenen Punkte hineinmatschen. Und hoffe, in der ersten Folge habe ich nicht zu viel Fachchinesisch geredet mit euch, dass schon die ersten gedacht haben, oh Gott, jetzt kommen wieder 8, 9 Folgen von dem, wo er einen Nerdbegriff nach dem anderen raushaut. Aber im Prinzip ist der Podcast ja mal geplant gewesen für Fachpersonen und interessierte Laien und nicht für Leute, die gar keine Ahnung haben von Homöopathie. Aber glücklicherweise gibt es ja dafür 500 Folgen. Das heißt, wenn man, glaube ich, diese 500 Folgen durchgemacht hat, dann kommt man auch mit. Also, falls du denkst, wovon redet der Typ? 500 Folgen zum Hören. Na Gott, der Arme. Gut, also, wir haben ja letztes Mal ein bisschen besprochen. Ich fange mal mit dem an, wo wir geendet haben. Also, die Kern von der Use-Methode haben wir besprochen. Ist das ähnlichste Mittel für den Menschen mit seinen Symptomen zu finden? Was heißt das? Ich muss herausfinden, was am Patienten das zu Heilende ist in der Use-Methode. Also, was gehört zur Krankheit und was nicht? Und wie bringe ich das nachher zusammen mit der Arzneimittelkenntnis? Ein Teil, den ich da so ein bisschen rausgelassen habe letzte Mal, damit es auch nicht zu lang ist, ist eigentlich, dass ich natürlich zusätzlich zu dem mache ich einen Haufen Schritte, auf die gehen wir jetzt gleich ein. Ich mache aber ja im Prinzip noch mehr. Wir haben es jetzt sehr klein gehalten beim letzten Mal und werden jetzt immer größer. Weil was mache ich? Einerseits versuche ich herauszufinden, was gehört zur Krankheit, aber ich mache als Therapeut natürlich noch mehr. Ich bewerte nämlich diese Symptome und teile sie auch ein. Bewertung meint jetzt nicht im Sinne von gut-schlecht, sondern bewerte zum Beispiel in Hinblick auf ihre Relevanz oder auf ihre Bedeutung oder auf ihren Wertigkeit im Allgemeinen. Und dafür haben wir dann gewisse Tools und auch die Einteilung von Symptomen. Darauf habe ich ja schon ein paar Mal referiert, dass wir mal besprochen haben, was sind also das vollständige Symptom, was sind überhaupt Gemütssymptome, was sind Allgemeinsymptome und so weiter. Das ist zwar lang her im Podcast, das werden wir so ein bisschen streifen, aber nicht nochmal im Detail besprechen. Aber es gibt eben gewisse Einteilungen, Hierarchisierungen, das werden wir alles jetzt auch besprechen in der Folge. Aber um das noch der Vollständigkeit halber zu sagen, mache ich natürlich noch mehr als nur das, was am die Symptome zur Krankheit zu gehören, sondern ich werde das auch noch als Therapeut in irgendeiner Form, sagen wir mal, gewichten. Ist vielleicht besser als bewerten. Genau. Also, was gehört alles dazu? Also, im Prinzip gehören alle 500 Folgen, die wir bisher hatten, dazu. Also, vielleicht mal die Interviews ausgenommen, aber selbst die gehören irgendwie dazu. Aber wenn wir mal so ein bisschen chronologisch vorgehen, ich habe gedacht, wir machen es so, wie wenn man als Patient irgendwie zum Homöopathen kommt, dann beginnt die Use-Methode mit den Beobachtungen von Verhalten, Mimik, Gestik, Sprach- und Sprechweise, Kleidung, Sitzposition, auch das Vorgehen des Patienten, also wie hat er überhaupt einen Termin abgemacht, wie ist er zu mir gekommen, warum ist er hier, wie kommt er zur Tür rein, ich habe manchmal Patienten, die stürmen an mir vorbei, und suchen sich irgendeinen Platz im Zimmer. Habe auch schon Patienten gehabt, die sich auf meinen Stuhl gesetzt haben, wo ich dann dachte, okay, wollen Sie die Anamnese machen? Da gibt es Patienten, die trauen sich gar nicht ins Wartezimmer, bei Kindern zum Beispiel oft. Also Vorgehen des Patienten, wie ist er gekleidet, wie sitzt er auf dem Stuhl, wie redet er über seine Symptome, wie schnell redet er, wie langsam redet er, wie eloquent ist er, wie gut kann er sich ausdrücken. Will er überhaupt reden mit mir? Ist er zu einer Gesprächstherapie in Anführungsstrichen gekommen und will eigentlich nur reden? Oder ist er zu jemandem gekommen, wo er seine Symptome erzählen muss, will aber gar nicht reden? Dann eben Verhalten im Allgemeinen. Wie verhält er sich auch mir gegenüber? Kinder, sehr angepasst, sehr höflich. Oder kommt ein Kind rein und versucht als erstes herauszufinden, welche der drei Pflanzen er zuerst zerstören kann? Wie ist die Mimik dabei? Schaut der böse drein? Schaut der müde? Hat er so einen Seitenblick? Dann Reaktionen gucken wir, wie reagiert er auf bestimmte Fragen, auf Situationen, manchmal ermahne ich zum Beispiel Kinder, nicht weil ich jetzt da unbedingt will, dass sie die Regeln in meinem Zimmer einhalten, sondern mehr zum Sehen, wie sie auf mich reagieren. Manchmal stehe ich auch auf und komme rum zum Schauen, wie reagieren sie auf das. Patienten kann man zum Beispiel auch mal berühren, zum Gucken, wie reagieren sie darauf, also auch gewisse Differentialdiagnosen zu mitteln. Also, das ist jetzt auch nicht vollständig, ne? Da gehen wir in einem anderen Teil auch nochmal mehr drauf ein, aber das wäre so der Start. Wichtig ist hier zu erwähnen, dass das keinerlei Bewertung nach sich zieht. Ne? Also das gibt in der Homöopathie keinen Wert, aber auch keinen Wert ist zu bewerten sozusagen. Also ich habe nichts davon als Homöopath, wenn ich sage, oh, der sieht aber schmutzig aus, warum kommt der so schmutzig zu mir in die Praxis oder warum kann der sich nicht ausdrücken oder so. Ne? Das wird einfach als Symptom festgehalten. Was einem manchmal vorgeworfen wird, wenn man diese Symptome nimmt, ist, dass man rein auf die Optik des Patienten verschreibt. Aber ich hoffe, dass das nach dem Durchgehen der Use-Methode wie klar ist, dass einfach ein Puzzleteil von denen, die jetzt kommen, was je nachdem sehr entscheidend sein kann. Aber Beobachtungssymptome können ja zum Beispiel bei Hautausschlägen, bei Verletzungen, bei psychischen Störungen oder auch bei der Einschätzung von einem Charakter eine sehr große Hilfe sein. Das heißt aber noch lange ja nicht, um unser Beispiel vielleicht auch aus der letzten Folge herauszumachen, der kann sich ja verhalten, wie er will. Wenn er kommt wegen einem Schmerzen am Arm, ist sein Verhalten für diesen Fall auch nicht relevant. Trotzdem beobachte ich, halte das fest, weil auch zwischen den Verletzungsmitteln es verschiedene Verhaltensweisen gibt, die sich unterscheiden. Da beobachte ich dann nicht das gesamte Verhalten des Patienten für seine ganze gesamte Konstitution und Charakter, sondern zum Beispiel nur, wie hält er seinen Arm? Bewegt er den oder nicht? Also die Beobachtung ist aber stets ein zentrales Element. Das kann man sich auch noch ein bisschen so vorstellen, woher kommt das? Es kommt eben aus der indischen Homöopathie, wo man wissen muss, dass die so viele Sprachen sprechen in ihrem Land, dass die meisten sie untereinander nicht verstehen und die arme Bevölkerung diese Zentralsprache, die sie da haben, Hindi, meistens auch nicht können. Ne? Da können die vielleicht nur eher mal Englisch als Hindi. Das heißt, oft ist man sozusagen mit stille Post und geht über einen Dolmetscher, dass man überhaupt mit den Leuten redet. Das heißt, um die Geschwindigkeit der indischen Homöopathie, wo ich ja dann viel mehr Patienten pro Tag habe, ist die Beobachtungsgabe eine ganz wichtige, weil ich daraus manchmal, oder wenn man Profi ist, sogar sehr oft, schon gewisse Tendenzen oder Arzneimittel wiedererkennen könnte. Man verschreibt aber nicht darauf. Ne? Das ist, gab auch vor ein paar Monaten oder ich glaube vor einem Jahr oder so, gab es auch mal wieder so einen Kommentar, wo ich das auch erwähnt habe. Wo ich gesagt habe, manchmal erkennt man Kleinigkeiten und sieht dann, der eine sitzt so, der andere sitzt so, das ist der Hinweis auf dieses oder jenes Mittel, kam der Kommentar, ja, aber man kann ja nicht, weil das Kind aufrecht sitzt, dann Silicea verschreiben, das ist völlig richtig, das habe ich auch mit keinem Wort hier erwähnt und würde ich auch nie so machen, aber das sind Hinweise darauf, wie ich mit der Use-Methode eben meine Arzneien finden kann, und nachher unter Umständen wichtige Unterscheidungen sind, weil andere Mittel ebenso nicht sitzen. Genau. Aber das ist ein Puzzleteil wie die anderen, die wir jetzt besprechen. Als zweites ist es oft so in der Anamnese, dass ich mich dann um den sogenannten Tropismus kümmere. Das ist schon wieder ein Fachbegriff. Leichter könnte man sagen, der Ort, wo die Beschwerde ist. Beim vollständigen Symptom wäre das das Was. Was hat der Patient überhaupt? Tropismus meint aber damit noch mehr, deshalb habe ich das Wort eigentlich lieber. Es meint eben auch der Ort, wo die Arznei wirken muss. Also habe ich ein psychisches Problem, habe ich einen multimorbiden Patienten mit diversen Problemen, habe ich jemanden mit eben vielen Diagnosen oder hat der nur eine? Was sind überhaupt die Indikationen? Also was hat der und wo hatte das? Das sind auch, den Tropismus herauszufinden, ist oft auch das Leichteste, weil der Patient darüber gewohnt ist. Er kommt und sagt, ich habe Husten. Okay, dann weiß ich, Wirkort, was hatte, wo hatte die Beschwerden. Und das ist ein wichtiger Anker nachher für die Einteilung auch, zum Beispiel für, was für eine Art von Fall habe ich vor mir. Ist es ein Notfall? Ist es ein Akutfall? Ist es ein Subakutfall? Also ein Patient, der jetzt schon länger akut krank ist. Ist es ein chronischer Fall oder sind es vererbte, traumatische, verletzungsbedingte Folgen? Also das allein kann ich oft schon, ich habe Husten seit 3 Monaten, okay, ist kein Notfall. Ich habe Husten seit heute Morgen und kriege kaum noch Luft, könnte ein Notfall sein. Frage, warum er überhaupt bis zu mir gekommen ist und nicht im Spital. Also der Tropismus hilft mir am Anfang viel und ist auch der größte Anker nachher für Interdisziplinarität. Also hat er sich in irgendeiner Form verletzt und ist bei mir als erster Anlaufstelle, ist er erstmal falsch. Da kann ich ihm schon begleiten, aber er muss dann die Verletzung ja versorgen lassen in irgendeiner Form, wofür ich ja gar nicht zuständig bin, selbst wenn ich das könnte. Also, oder jemand hat ein Thema, wo es einen Osteopathen braucht, einen Psychologen braucht als zusätzliche oder einen Kinesiologen oder einen Zahnarzt. Ne? Also der Tropismus hilft einem auch oft zu wissen, inwiefern ich den Patienten betreuen muss. Deshalb ist sozusagen die Frage, weswegen kommen Sie, was haben Sie, oft eine der ersten Fragen. Und es folgt oft ja dann der Spontanbericht, das ist auch wieder so ein Fachbegriff, dass der Patient von sich aus erstmal erzählt, wo wieder genau dieser erste Punkt, den wir vorher hatten, sehr wichtig für ihn. Erzählt er jetzt eine halbe Stunde seine Lebensgeschichte? Ne, erzählt er, auf was legt er da den Schwerpunkt? Ne, manche Leute kramen dann erstmal ihre Berichte raus und sagen mir, bei welchem Chefarzt sie waren. Andere haben die Sachen gar nicht erst mitgenommen und wissen dann gar nicht, wie ihre Diagnose heißt. Andere wollen dann überhaupt gar nicht über ihre ganzen Themen reden. Ich sage, ich will nur was für meine Kopfschmerzen, meine Frau hat mich geschickt. Also, und wieder können wir schon in der Beobachtungshaltung bleiben und versuchen, den Menschen kennenzulernen. Das ist noch nicht, wir sind noch nicht an dem Ort, wo wir ein Arzneimittel suchen, aber wir lernen erstmal den Patienten kennen von seiner Individualität, von seiner Einzigartigkeit, wie er sich präsentiert. Und das ist aber auch temporär gemeint. Das heißt, der kann auch ja nächstes Mal wiederkommen oder zu einem anderen Zeitpunkt nach 3 Jahren wiederkommen. Er bleibt einzigartig. Das heißt, ich kann nicht sagen, naja, vor 3 Jahren war er ja das und das. Das ist er jetzt in 3 Jahren immer noch. Das ist möglich. Sogar bei Erwachsenen gar nicht so unwahrscheinlich. Aber ich kann nicht davon ausgehen. Das heißt, ich passe meine Beobachtungsgabe an. Ich habe zum Beispiel gerade letztens, habe ich ein Mädchen gehabt, da habe ich schon meinen Beobachtungsteil geschrieben. Sehr groß, dünn, schlank, dicke Brille. So, habe ich aufgeschrieben. Und dann kommt nächste Mal dieses Mädchen, ich gucke meine Notizen durch und denke, ist das der falsche Patient? Ne? War schlank und groß, aber die hat überhaupt keine Brille. Und dann habe ich da mitten in der Anamnese, als ich sie gesehen habe, ich gesagt, Entschuldigung kurz, aber wir reden schon von dem Kind. Ja. Also der Name stimmt, ja. Und sie hat auch die und die Beschwerden, ja. Ich denke, okay, also dann muss ich ja direkt fragen, sorry, vielleicht war ich irgendwie letztes Mal geistig umnachtet, aber ich habe aufgeschrieben, sie hat eine Brille. Und das ist natürlich sehr spannend, weil Homöopathen fällt das auf. Also mir fällt das auf, wenn Leute sich die Haare geschnitten haben, wenn sich die Leute die Haare gefärbt haben, wenn sie den Kleidungsstil geändert haben, wenn es ein neues Tattoo gibt, wenn sie die Brille geändert haben, wenn sich ihr Gang geändert hat, wenn sich die Art zu sitzen geändert hat. Nicht nur, weil ich das natürlich aufschreibe, weil sonst wüsste ich das nach 10 Jahren auch nicht mehr, sondern auch, weil das oft den Menschen auch ja charakterisiert. Auch wenn, wir sind ja nachher, kommen wir zu dem, dass wir, welches Symptom gehört davon zur Krankheit? Wie der sitzt auf dem Stuhl, hat erstmal noch gar keine Aussage über seine Krankheit natürlich. Das kann ich nachher mit der Use-Methode auch nicht sagen, ja, weil er im angewinkelten Schneidersitz auf dem Stuhl sitzt, braucht es dann, ich weiß nicht was, Qualle. So wird das, die Use-Methode nie funktionieren, sondern ich gucke immer, dass ich mich wirklich mit dieser Beobachtungsgabe einen Einblick verschaffe und natürlich, dass den Fragestil darauf auch anpassen kann. Also je schneller ich auch erfasse, was das für ein Mensch ist, desto mehr kann ich mich ihm gegenüber auch ähnlich verhalten. Das ist nämlich ein wichtiger Aspekt der Use-Methode, ist, dass ich möglichst schnell versuche, im Ähnlichkeitsgesetz zum Patienten zu sein. Wenn der redselig ist, rede ich mit. Wenn der nicht so viel reden will, dann frage ich ihn nicht so viel aus. Wenn der wütend ist, hatte ich letztens einen Patienten, der da ganz eine wütende Hassrede in meiner Praxis gehalten hat über seinen Freundin. Und dann habe ich, dann kann man nicht lieb und nett und weich zu demjenigen sein, sondern habe ich mit ihm ganz klar und hart und auch mit meinem Ärger geteilt, habe gesagt, dass ich ihn sehr gut verstehen kann. Ich hatte auch diese wütenden Phasen und ne, so. Und dann hat man gerade gemerkt, der Patient ist durch diese Resonanz, in die wir gegangen sind, hat er sich gerade wohl gefühlt, ne, weil ich ihn nicht unterbrochen habe oder weil ich ihm nicht gesagt habe, er soll doch nicht so wütend sein oder so schlimm kann er seine Freundin gar nicht sein, sondern mit ihm im Ähnlichkeitsgesetz gewesen bin. Ne. Das sieht man bei den großen Meistern der Use-Methode sehr gut. Die können scheinbar wie Theaterschauspieler innerhalb von einem Patienten komplett anderer Typ sein. Gut. Also das gehört alles zu diesem Beobachtung Verhalten. Jetzt habe ich da schon relativ viel drüber gesprochen. Ich muss gucken, dass ich nicht bei jedem Punkt so detailliert bin, weil wir machen ja auch noch eine Folge über das. Gut, also Tropismus. Was will ich wissen? Wirkort, Indikationen, was für Diagnosen hat er, um eben auch herauszufinden, was für eine Art von Fall habe ich. Dann ist es meist so, dass es je nach Fall natürlich auch wieder anders, aber das häufigste ist, dass ich eigentlich dann schaue auch oder im Vorfeld das bereits schon geschaut habe, die Tiefe der Krankheit. Was meine ich damit? Man schaut eigentlich, wie alt ist die Krankheit, wie tief ist die in der Persönlichkeit schon verwoben, zum Beispiel wie viel Behandlungen hat es schon über sie ergehen lassen und ist trotzdem immer noch da. Also wie resistent ist auch diese Krankheit, wie ist das in der Familienanamnese vorhanden. Also ich gucke die Tiefe und Alter der Krankheit an und gucke mir deswegen an die Blutsverwandtschaft an und auch, was hatte der Patient bisher schon für Krankheiten, um so ein bisschen das Gefühl dafür zu kriegen, mit welcher Art Gesundheitssystem habe ich zu tun. Ne? Wir hatten heute zum Beispiel zwei Geschwister in der Praxis. Das eine Kind hatte nur Ohrenschmerzen, sonst nie. Ne? Sonst keine andere körperliche Beschwerde, das heißt ein relativ isoliertes Problem am Körper, aber chronisch. Das andere Geschwist hatte diverse Erkrankungen, ne? Also ein bisschen Unverträglichkeit hier, ein bisschen Allergie da, ein bisschen Hautausschläge hier, ein bisschen Drüsenschwellung dort, ein bisschen so, ne? Ein bisschen Durchfall da. So, und da merkt man, das ist ein Gesamtproblem des Körpers, ne? Das ist also schon mal ganz ein anderer Fall. Das heißt, die Tiefe der Krankheit sehe ich auch daran, wie viele Organsysteme sie zum Beispiel befallen hat und wie alt das ist und auch welche Reise die Krankheit genommen hat. Wir kennen das, ne, von Reise einer Krankheit bei Dr. Hughes, wichtiges Thema. Hautausschlag, dann Haut unterdrückt, dann geht es auf die Atemwege oder vielleicht erstmal in die Erkältung, vielleicht erstmal in die Nebenhöhlen. Nebenhöhlen behandelt, dann auf die Atemwege Lunge, Lunge behandelt, jetzt ist es auf die Gelenke, Gelenke behandelt, jetzt geht es aufs Herz. Ne? Und darüber, wenn man so eine Reise dann liest, dann kann man beim Patienten auch nochmal verstehen, welche Tiefe man da vor sich hat und versteht zum Beispiel dann schon, wenn der Patient so eine krasse Reise hat oder wenn der Patient jetzt schon in jungen Jahren 3, 4, 5 Krankheiten hat an verschiedenen Körperbereichen, kann es auch sein, dass er mehrere Arzneimittel benötigt. Dann mein Lieblingsthema, darüber werden wir endlich mal wieder eine Folge machen, da freue ich mich schon sehr drauf, der Auslöser. Also warum ist der Patient krank geworden? Ein großes Thema, die meisten, die den Podcast schon verfolgen, wahrscheinlich schon kennen. Vielleicht auch mit den Augen rollen, denken, oh nein, er darf mal wieder eine ganze Folge über Auslöser reden, das wird lang. Hier ist nicht zu verwechseln mit der Causa. Manchmal wird das durcheinander gebracht. Also gerade wenn ein paar Fachpersonen zuhören, wir meinen damit nicht die Causa. Causa ist der Grund, warum man überhaupt krank wird. Auslöser ist, was hat diesen speziellen Zustand ausgelöst? Und auch wenn der Patient ihn nicht sehr oft weiß, gibt es immer einen Auslöser für die Krankheit. Nichts kommt einfach von so. Das heißt, der Zeitpunkt, der Grund, der Auslöser ist sehr, sehr wichtig. Darüber können wir sehr viel verstehen. Das werden wir in der Auslöser-Episode dann stark nochmal durchexerzieren, was mein Lieblingsthema ist. Und auch, glaube ich, nach wie vor, dass ich den größten Erfolg habe bei Patienten, wo ich den Auslöser kenne. Genau, wir haben ja auch in meinem letzten Kongressteilnahme, wo ich war bei der Gabi Schöck, ich weiß gar nicht genau, wie es hieß, ich glaube Friends oder so, habe ich auch über Trauma geredet, das ist auch ein wichtiges Auslöserthema und ist gerade für Therapeuten ein ganz wichtiges Thema, dass ich mich mit diesen Auslöserthematiken auseinandersetze. Genau. Wichtig ist auch noch, dass ich bei der Use-Methode nicht einfach den Auslöser nehme, also ja zum Beispiel Umzug. Ne? Ja, also mein Kind ist krank geworden, seit wir von der einen Wohnung in die andere gezogen sind. Das ist erstmal nett, das ist auch ein Auslöser, das hilft uns schon mal. Und wir haben damit natürlich auch schon einen Eindruck davon, wir haben das Kind gesehen, wir haben schon gehört, wo es jetzt die Probleme hat. Also hat jetzt, keine Ahnung, im Darm Probleme, seit es umgezogen ist. Okay, wir wissen ja schon einen Haufen. Wir wissen, dass das ihr einziges Problem ist, dass es das in der Familie aber gibt und so weiter. Jetzt ist aber wichtig in der Use-Methode, dass wir das individualisieren. Das heißt, es gibt zwei wichtige Fragen, die man immer zu diesen Auslösern stellt. Also zwei wichtige, sagen wir, Überfragen, Rubriken. Die eine Frage ist eigentlich, was für ein Umzug war das? War das ein gewollter Umzug? War das ein ungewollter Umzug? War das ein Umzug in einen besseren Ort, in einen schlechteren Ort? Wie bereit war das? Wie ist der ganze Umzug gelaufen? War das ein stressiger Umzug und so weiter? Also, dass man den Auslöser als solches nochmal schön individualisiert. Was macht einen Unterschied? Dass man auch nochmal fragt, was könnte denn das Kind oder sie selber daran belastet haben? Ne? Manchmal sagen, ja, die Wohnung vermisse ich nicht, aber meine Freunde aus dem Quartier. Die anderen sagen, ach, die Freunde aus dem Quartier hatte ich eh keine. Aber ich vermisse mein Zimmer. Die konnten die Katze nicht mitnehmen. Ne? Also manchmal kommt aus diesem Auslöser, wenn ich den nicht richtig zu Ende frage, dann schreibe ich einfach auf Folge von Umzug, habe aber nichts verstanden. Also die Individualisierung dieses Auslösers ist wichtig. Und das Zweite ist, wie hätte er denn darauf reagiert? Gut, manchmal hat man das vorher schon gehört, ne? Seit dem Umzug und Durchfall, dann wissen wir es schon. Aber manchmal ist auch wichtig, dass man das nochmal fragt, okay, wie hätte das Kind auch das auf der Art lang geschrien, nicht gut durchgeschlafen, das ist zwar jetzt aber wieder besser. Ne? Das gehört aber auch zur Krankheit. Ne? Da kann man zum Beispiel fragen, okay, seit es nicht mehr schreit, wie ist denn jetzt die Verdauung? Aha, ja, stimmt. Seit es aufgehört hat zu schreien, hat es jetzt dafür Durchfall. Ah, wieder was verstanden. Bei traumatischen Sachen, da gehe ich jetzt nicht explizit drauf ein, das wäre nochmal eine extra Stunde Homöopathie-Podcast, haben wir natürlich auch dann nochmal eine Klarheit, wenn es verschiedene Auslöser gibt, die auch aufeinander aufbauen vielleicht, ne? Weil ich beim Umzug meine Freunde verloren habe, habe ich dann später Integrationsschwierigkeiten in der Klasse, weil ich wieder Angst habe, Freunde zu verlieren. Dadurch bin ich dann da gemobbt worden und so weiter. Dann haben wir natürlich dann Zwiebelschichten, die weitere Auslöser nach sich ziehen. Also auch da braucht es ein geschicktes Therapeuten zu analysieren, welchen von den Auslösern nehme ich denn jetzt? Fange ich immer mit dem ältesten Auslöser an oder nehme ich den aktuellen Auslöser? Ja, genau. Dann kommt das Sammeln von individuellen Symptomen, also die sich mit diesen, was gibt es überhaupt für Symptome, vollständige Symptome relativ gut beschäftigt haben, die werden jetzt vieles von dem kennen, was jetzt kommt. Also ich sammle individuelle Symptome, da gehört dieses vollständige Symptom dazu. Da gibt es so ein bisschen zwei Geschmäckle, also wie man das machen kann. Es gibt eine sogenannte allgemeine Anamnese. Das ist eher, wenn ich wirklich so eine quantitative Abgleich des Patienten machen will. Das machen wir oft bei der Erstanamnese, dass wir wirklich so eine allgemeine Anamnese mal machen und ein bisschen, dass man auch ein paar Symptome hat, die jetzt vielleicht nicht alle zur Krankheit gehören, aber dass man ein bisschen Überblick hat über den Patienten. Oder man macht eben direkt, das machen die meisten Profis, die mit der Jüss-Methode lange arbeiten, Dr. Jüss zum Beispiel hat das viel gemacht, der macht eben keine allgemeine Anamnese, ne? Der fragt nicht irgendwas, sondern der ist direkt schon ab diesem Punkt daran, die spezifischen auf die Krankheit gemünzten Symptome zu finden. Das heißt, der fragt dann nicht mehr jedes Gemütsthema ab und jede Kopf-zu-Fuß-Symptomatik, sondern er fragt dann spezifisch, was zu dieser Krankheit gehört. Wenn man aber mal überlegt zur Jüss-Methode, was kann man eigentlich für Symptome sammeln, dann ist das eben dieses vollständige Symptom von Bönninghausen, was wir auch in einem anderen Podcast schon mal besprochen haben. Das gebe ich hier nochmal anders wieder. Also wir haben Gemütssymptome, das unterteilt man in eigentlich vier Bereiche. Gemüt, Wille, da gehört zum, was ich will, also oder wie ich auch reagiere, gehört dazu. Bin ich ordentlich oder nicht? Bin ich gläubig oder nicht? Und natürlich immer auch wie, also wie gläubig bin ich, nicht in der Intensität nur, sondern auch welche Art. Meditiere ich oder gehe ich immer in die Kirche, mache ich das regelmäßig oder nur, wenn es mir gerade passt. Also diese, sagen wir mal, ego-gesteuerten Themen, ne, bin ich karrierebewusst oder faul, bin ich sehr fleißig oder bin ich schnell gelangweilt, ne, das gehört alles unter Gemüt-Wille. Dann gibt es Gemüt-Intellekt, das betrifft alles, was das Gedächtnis betrifft, Merkfähigkeit, Konzentration, Wissbegierigkeit zum Beispiel auch. Wie kann ich mir die Dinge merken? So, ne? Neugier gehört wieder zu Wille. Also will ich lernen, kann ich lernen? So, ne? Die Unterschiede. Dann die Ängste. Das ist immer separat. Das kann man grundsätzlich auch irgendwo anders einteilen. Spielt jetzt nicht so eine Rolle, aber die Ängste beurteilt man auch separat. Da beurteilt man einerseits eine allgemeine Ängstlichkeit. Ist der Patient allgemein ängstlicher? Das findet man manchmal schon daraus, indem man eine Liste von Ängsten hat. Oder allgemein auch Angst befreit, hat keine Ängste. Hatte ich heute gerade wieder ein Kind, wo seine Mutter sagt, ja, der kann überhaupt keine Gefahren einschätzen. Ja, Angst befreit, ist auch ein Symptom. Dann Warnideen, darüber haben wir ein bisschen schon gehört, wenn wir mit Shankaran Kontakt hatten, mit der Empfindungsmethode, spielt es eine große Rolle. Ist bei uns auch so. Einfach in einem anderen Bereich und in einer anderen Gewichtung, aber haben wir auch. Dann Allgemeinsymptome, das haben wir damals sehr lang besprochen. Vielleicht, wenn euch das im Detail interessiert, weil da werde ich nicht nochmal eine Folge über das aufnehmen, weil es das schon gibt. Dann was gehört dazu? Ne? Zum Beispiel Schlaf, schwitzt er leicht, Verdauung. Auch die Krankheitsreaktionsmuster wie Miasmen gehören zu den allgemeinen Symptomen. Und dann kommt der Kopf bis Fuß, also spezifische Symptome vom Auge, spezifische Symptome vom Mund, spezifische Symptome von den Genitalien und so weiter. Und da sucht man dann oft eigentlich dann auch möglichst die Symptome, die zur Krankheit gehören. Weil wenn der, wie ich gesagt habe, wenn der mit einem Armbruch kommt, dann sind jetzt die Probleme, die er am Auge hat, auch interessant für eine ganzheitliche Anamnese. Später vielleicht wird es auch sogar mal relevant, aber aktuell für den Armbruch nicht wichtig. Ne? So, deshalb meine ich, es gibt so zwei Möglichkeiten, mit der US-Methode eine allgemeine Anamnese zu machen oder dann die spezifisch gerade auf die Krankheit gemünzte Anamnese, was den Vorteil hat, dass sie für den Patienten schneller geht, was bei Anfängern aber manchmal denn das Problem macht, dass wenn sie zu früh so eine spezifische Anamnese machen, ihnen dann Symptome abhanden kommen, die sie sozusagen vergessen haben zu fragen. Genau. Dann kommt mein zweites Lieblingsthema, das habe ich nochmal extra erwähnt, das gehört natürlich ein bisschen zu auch diesen individuellen Symptomen, aber ich wollte es separat besprechen. Und unter Umständen, auch wenn ich da schon eine Folge darüber gemacht habe, wird es sie nochmal geben, nämlich die Modalitäten. Modalitäten als Individualisierung und Differenzierungsmöglichkeiten. Modalitäten sind, was verbessert oder was verschlechtert. Oder natürlich auch die Art und Weise, wie sich bestimmte Symptome zeigen. Das kommt so ein bisschen Mischmasch. Das haben wir manchmal unter den Modalitäten, manchmal haben wir das aber von Kopf bis Fuß. Dann die Miasmen. Wichtiger Teil natürlich im Podcast, ein riesen vertreten, das wird jetzt kein überraschen, das ist natürlich Teil der Muse-Methode. Die Miasmen dienen da als sehr viel, wir haben das gerade erst besprochen, aber hier nochmal kurz erwähnt, die dienen als Charakterisierung von Symptomen. Also wenn ich dann ein Gemütssymptom herausgefunden habe, kann ich das durch Modalitäten noch individualisieren und damit dann auch von anderen differenzieren. Durch die Miasmen kann ich es auch noch charakterisieren, damit einteilen. Und natürlich über den ganzen Menschen nachher, wenn ich eine gesamte miasmatische Abschätzung machen kann, auch gewisse Tendenzen, Prognosen und auch wieder Differenzierungsmöglichkeiten habe ich durch die miasmatische Einteilung. Genau, gehört auch zur Use-Methode. Dann gibt es oft einen Teil in der Anamnese, wo ich einen spezifischen Abgleich mache. Also ich habe jetzt, sagen wir mal, ob ich jetzt eine allgemeine oder eine spezifische Anamnese gemacht habe, spielt es nicht so eine Rolle. Aber jetzt mache ich, dass ich eigentlich überlege, okay, welche Arzneien kommen mir dann in den Sinn? Oder ich gucke bereits schon parallel am Computer in Rubrik nach fürs Repertorium oder habe es Therapeutics für Verletzungsmittel offen. Das heißt, ich suche jetzt sogenannte spezifische Symptome oder Bestätigungssymptome, werden sie auch manchmal genannt. Das heißt, ich habe schon die Idee, okay, es könnte Arnika sein. Das heißt, ich suche jetzt gewisse Bestätigungssymptome, die jetzt nicht unbedingt mehr zur Krankheit nur primär gehören müssen, im günstigsten Fall das aber tun. Ist aber sehr oft so, hat Dr. Dues hundertfach gezeigt auf der Bühne und ich kann es in der Praxis auch mal wieder zeigen, wenn man so nach einer Dreiviertelstunde, Stunde Gefühl hat, ja gut, ich glaube, das ist relativ klar, das ist jetzt, keine Ahnung was, Sepia oder Lück, dann kann man meistens das Buch aufmachen bei Sepia, ne, und einfach noch ein paar Symptome fragen, die dort in der Mater Medica stehen und man wird die dann alle bekommen. Das sind dann Bestätigungssymptome, dass man wirklich das ähnlichste Mittel gefunden hat. Passiert mir immer wieder, ich sage, okay, wie ist denn das und das? Und dann ist immer wieder interessant, auch wenn Praktikanten dabei sind, die dann das Buch ja auch gut kennen, sage ich, guck, jetzt hat er wie aus dem Buch vorgelesen. Also Bestätigungssymptome. Ne. Hat man denn die Arznei gefunden? Das ist ja nicht immer möglich, gerade während der Anamnese. Das ist aber ein bisschen Ziel der fortgeschrittenen Leute in der Use-Methode, dass man das Mittel eigentlich mehr oder weniger schon findet während der Anamnese. Natürlich haben wir trotzdem eine Nachbearbeitung, die kommt auch gleich, aber grundsätzlich ist das immer so ein bisschen das Ziel, dass man sich so auf 3 bis 5 Arzneien schon einschießt, ohne sich festzulegen, das ist ganz wichtig. Kommt dann oft, bevor man dann in die Nachbearbeitung kommt, ein wichtiger Teil der Zyus-Methode gehört, nämlich den Dr. Jus hat nie einen Patient, soweit ich das gesehen habe, aus der Praxis entlassen, ohne die modern, heißt es, Ressourcenaktivierung zu machen, also in irgendeiner Form ihnen noch was mitzugeben. Beratung, Coaching, interdisziplinäre Vorschläge, das Prozedere erklären, eine Einschätzung des Falls machen und auch etwas nicht zu vernachlässigendes für die Therapeuten, auch eine Einschätzung der Compliance vom Patienten macht. Also wie gut glaube ich, dass der Patient mitmachen wird? Muss ich den eng betreuen? Kann ich den lose betreuen? Will der vielleicht auch lose betreut werden oder will der eng betreut werden? Kann ich dem vertrauen, dass der Rückmeldung gibt, wenn was ist? Muss ich da mal nachhaken? Ne? Das kann man auch besprechen natürlich mit dem Patienten, aber das ist auch eine Einschätzung, die mir hoffentlich bis dahin gelungen ist. Und je nachdem braucht oder will der Patient natürlich auch eine Prognose. Das gehört alles zum letzten Teil. Also im größeren Sinne Beratung und Abschluss ist natürlich auch Teil Use-Methode und gehört dazu. Ne? Also wenn mir eher Homöopathen zum Beispiel erlebt hat, die keine Beratung machen, dann machen sie in dem Sinne, also außer bis auf wenige Ausnahmen natürlich, manchmal bietet es sich einfach nicht an, aber wenn den Patient überhaupt nicht abmoderiert, um es mal so zu sagen, macht er keine Use-Methode. So. Dann kommt natürlich die ganze Überprüfung. Das ist jetzt der ganze Teil, der ohne den Patiententeil stattfindet. Da mache ich also Überprüfung meiner Arzneimittelhypothese. Also ich habe mich jetzt für Sepia entschieden. Und jetzt überprüfe ich natürlich ohne den Patienten, ob das stimmt. Da gibt es so ein paar Themen. Da werden wir uns dann auch in den Detailfolgen nochmal ein bisschen mit beschäftigen. Es gibt die sogenannte wahlanzeigenden Symptome. Das haben wir letztes Mal schon erwähnt als Wort. Das sind eigentlich die Symptome, die dann aus unserer Sicht zentral zur Krankheit dazugehören. Die werden dann noch hierarchisiert, also nach ihrem gewichtet, wie wir dann entschieden haben letztes Mal, statt bewertet, gewichtet. Und da gibt es jetzt ganz verschiedene Arten von Hierarchisierung, die alle in der Use-Methode ihren Platz finden, je nachdem. Eine der wichtigsten Hierarchisierungen, also da werden wir in einer separaten Folge noch drauf eingehen, da mache ich jetzt nicht alles mit euch durch heute, sondern da gebe ich nur einen Überblick, aber das werden wir explizit nochmal machen, was ein wichtiger Teil der Use-Methode ist, die verschiedenen Möglichkeiten oder auch richtig angewendeten Tools für die Hierarchisierung ist sehr zentral, um die Use-Methode effektiv auch machen zu können. Natürlich brauche ich dafür eine gute Anamnese, also ich muss all das, was ich jetzt vorher erzählt habe, muss ich natürlich dafür haben, sonst kann ich auch nichts hierarchisieren, aber der Evaluationsprozess nachher von dem, was ich gesammelt habe, der ist schon ziemlich zentral, um es auch wirklich nachher Use-Methode nennen zu können. Eine der wichtigsten ist die Hierarchisierung durch den Patient. Der Patient entscheidet, was wichtig ist, durch die Art, wie er die Symptome mitteilt, wann er die Symptome mitteilt, wie nachdrücklich das ist oder auch nicht. Da kann man nicht immer drauf gehen. Es gibt auch deswegen andere Hierarchisierungsmöglichkeiten, aber der Patient gibt oft auch durch seine Art, wie ihr Symptome äußert, eine Hierarchisierung vor. Also ein beliebtes Beispiel für den Unterricht ist immer, wenn derjenige sagt, wenn ich denjenigen frage, gehen Sie gerne, also mit einem gewissen Vorlauf, wir haben irgendwie über Reisen gesprochen und dann frage ich irgendwann, gehen Sie denn überhaupt gerne reisen? Ne? Als Abschlussfrage zum Beispiel. Oder ich kann auch offen fragen, ne, wie ist es bei Ihnen mit Reisen? Ne? Und dann kommt so ein Leuchten in die Augen, ach ja, ich würde so gern mal wieder reisen gehen. So. Und das ist so eine Leidenschaft von mir und ohne Reisen könnte ich überhaupt nicht leben, immer wieder ferne Länder entdecken. Natürlich muss man das jetzt noch individualisieren, wohin fährt er, warum fährt er denn überhaupt, wenn er nicht fährt, warum fährt er nicht und so weiter, muss man ganz viele Nachfragen natürlich nachher stellen. Aber es ist ganz anders, als wenn der Patient sagt, ja, also so einmal im Jahr ein bisschen Urlaub ist schon nett. Das hat ganz eine andere Gewichtung, das heißt, der Patient hierarchisiert auch durch die Art, wie er seine Symptome ausdrückt und das natürlich in Relation zu seinem Typ. Das ist der allgemein extrem nüchterne Typ und plötzlich bei Reisen geht ihm das Herz auf. Ist dann natürlich extrem viel höher zu bewerten für seinen individuellen wichtigen Anteil, als wenn er jetzt sonst ein sehr emotionaler Typ ist und dann bei Reisen sagt, naja, kann man auch machen. Ne? Wieder unter dem Aspekt gehört das zu seiner Erkrankung. Ne? Hat er sich einen Arm gebrochen, ist, ob er gern reisen geht, kann ich ihn schon fragen. Vielleicht auch mit leuchtenden Augen, da habe ich auch ein Leitsymptom gefunden. Aber es hat halt mit seinem Armbruch nichts zu tun. Genau. Gut, also der Hierarchisierung wichtig. Auch die Miasmen helfen beim Hierarchisieren oder auch ist es ein Notfall oder eine angeborene Schwierigkeit und so weiter. Also da werden wir uns nochmal, wird eine der tiefsten Folgen wahrscheinlich werden. Auch wo wir noch nicht so viel drüber gesprochen haben. Dann natürlich Überprüfung. Ne? Wir haben Wahlanzeigen, wir haben hierarchisiert. Da müssen wir natürlich auch noch das Repertorium nehmen. Das macht jeder von der Use-Methode so ein bisschen anders. Wir haben Leute, die ganz klassisch repertorisieren mit dem Computerprogramm oder auch noch alt. Wir haben Leute, die machen sogenannte Kreuzrubriken, um sich weitere Ideen zu holen. Das würde ich auch vielleicht nochmal erklären. Dann ist aber mehr so eine Technikfrage, aber das Repertorium wird eigentlich von jedem vernünftigen Use-Methoden-Praktizierer, den ich kenne, verwendet. Vielleicht auch auf eine sehr eigene Art. Also wir haben ja keine hauptsächliche Stützung, wie zum Beispiel Leute mit dem Symptomlexikon arbeiten oder dem Radar hauptsächlich arbeiten oder mit dem Complete oder so. Wir haben ja kein hauptsächliches Standbein des Repertoriums, sondern das Repertorium hat in der Use-Methode vor allem nachher einen analytischen Aspekt, neue Ideen zu bekommen und natürlich auch Mittel nicht zu verpassen, die ich vielleicht noch nicht so gut kenne. Aber das vielleicht mal kurz erwähnte, alle Repertorium haben ja im Prinzip den Schwachpunkt, na, wobei das beim Symptomlexikon, mit dem ich nicht arbeite, also kann ich nicht viel zu sagen, aber angeblich kommen immer mehr Leute, die mir das sagen, sozusagen die wenigsten Fehler drin. Trotzdem sind natürlich Repertorien immer unvollständig. Also wenn ich eine seltene Pflanze von der Empfindungsmethode versuchen würde, Wolle zu repertorisieren, wenn sie nirgendwo nachgetragen ist, kann ich sie natürlich da auch nicht finden. Insofern darf das auch immer nur ein Hilfsmittel sein und nicht unbedingt die endgültige Entscheidung. Zumindest in der Use-Methode wird nie über das Repertorium getroffen, sondern das dient als Orientierung. Materiemäßiger Sichtung ist natürlich dann absolut nötig, also meine Hypothese auch nochmal in den Büchern zu überprüfen. Auch Leute, die seit 30 Jahren Homöopathie machen, von der Use-Methode sehe ich immer wieder das Buch aufklappen und die Arzneien auch nochmal durchlesen. Meine Lehrerin Frau Jus hat immer gesagt, wenn man das Gefühl hat, man kann jetzt schon alles und muss das Buch nicht mehr aufmachen, ist man kurz vorm Absturz. Immer aufmachen, weiter lernen, mehr Symptome wiederholen. Ist auch gut fürs Passivlernen. Und dann natürlich Recherche im Therapeutics, wenn man dafür Zeit findet oder das notwendig ist, wenn man einen spezifischen Fall hat, wo man zum Beispiel dann eben plötzlich auch mal einen Fall betreut, der normalerweise eine Hebamme betreut oder man hat einen Verletzungsfall, dann lohnt es sich natürlich auch in der Use-Methode dann auch in diese Therapeutics hineinzuschauen und sich dort zu orientieren. Wenn man die ganze Sichtung gemacht hat, ist es nicht unklug, gerade als Anfänger, dann Rückfragen bei Patienten, Supervision, Intervision oder auch bei ausgereiften KI-Programmen mal eine Rückfrage zu stellen. Bei KI kann man zum Beispiel relativ gut fragen, was hätte ich noch fragen können. Da muss man immer aufpassen, dass man nicht irgendwelche privaten Patientendaten veröffentlicht, sondern das muss man oft dann nochmal sauber abtippen, dass man da den Datenschutz nicht verletzt. Gerade wenn man dazu individualisierte Symptome einfach in die KI reinhaut, glaube ich, das ist immer datenschutztechnisch nicht gut. Ich benutze das gar nicht, aber ich habe es sozusagen für mich ausprobiert mit meinen Symptomen und dann zum Beispiel auch geguckt, was KI kann. Habe ich länger nicht mehr gemacht, wahrscheinlich ist es besser geworden. Irgendwann wird es auch wahrscheinlich angepasste Programme ja dafür geben, nehme ich mal an, für Homöopathie. Oder gibt es ja auch schon zum Teil. Also was kann ich einerseits beim Patienten rückfragen, aber auch bei der KI mal sagen, okay, hier, das sind also meine Symptome, zum Beispiel die Repräsentation, Wahlanzeigen, Symptome eingeben, was gibt es da für Ideen? Das ist ja eigentlich auch eine Art Repertorium. Würde für mich jetzt auch nicht die Entscheidungshilfe sein, aber manchmal kriegt man da noch nette Ideen. Gerade wenn man ihn noch ein bisschen lupft, sagt er, ja, gib mir doch nochmal was, eine Einschätzung aus der Pflanzenwelt oder so, kriegt man auch nochmal neue Ideen. Das ist ja ganz interessant, da kann man relativ schnell neue Ideen generieren, ohne jetzt jedes Mal eine neue Repertorisation zu machen. Empfehle ich aber natürlich absolut nicht als Verschreibungshilfe. Das ist mehr als Ideengeber. Oder natürlich dann eben ganz wichtig, Rückfragen beim Patienten. Ich habe das in der Anfangszeit immer mal wieder gemacht, dass ich dem Patienten gesagt habe, es wäre wirklich wichtig, dass ich nochmal eine Viertelstunde vorbeikomme. Ich habe doch noch ein paar Fragen, jetzt spezifischer zu meinen Arzneimittelideen. Gerade wenn ich bei der Repertorisation oder bei der Recherche auf ein Arzneimittel gekommen bin, auf das ich vorher nicht drauf gekommen bin. Ich denke, oh, da habe ich auch nichts zu gefragt. Keine Bestätigungssymptome gemacht. Kann man manchmal am Telefon machen, immer besser den Patienten zu bestellen. Dann, selbstverständlich, gehört zur Use-Methode die Wahl der Potenzart. Also nehme ich D-Potenzen, nehme ich Schüsselersalze, nehme ich C-Potenzen, nehme ich LM-Potenzen. Und welche Potenz nehme ich dann? Und die Dosierung, hier Erinnerung an die Prinzipien der Homöopathie für die Use-Methode, kleinstmögliche Dosis, wodurch wir grundsätzlich von der Use-Methode, so wie ich sie noch gelernt habe vor 15 Jahren, eben auch keine LM-Potenzen verwendet haben. Das hat sich inzwischen geändert. Aber kleinstmögliche Dosis ist hier natürlich auch gemeint, dann sozusagen von der Potenz dir das anzupassen, also kein grobstofflich zu nehmen, sondern eine Potenz zu nehmen, ganz nach Hahnemann. Dann kommt die Betreuung vom Patienten, die gehört natürlich auch zur Use-Methode. Betreuung der ersten Reaktionen. Viele Therapeuten werden angehalten, von der Use-Methode ihre Patienten nach 2 Wochen zu bestellen. Inzwischen ist meine Praxis so groß, dass ich das leider zeitlich nicht mehr kann. Kann man sich auch streiten, ob ich dann die Praxis vielleicht auch verkleinern sollte, aber wir müssen ja auch von was leben. Aber gerade als Anfänger hat man ja die Agenda eh noch frei für Patienttermine. Da kann man die gerade in der Region auch wohnen, auch nach 2 Wochen nochmal holen. Dann kann man die erste Reaktion mit den Mitteln auch besser betreuen. Teilweise bei akuten Fällen gebe ich es auch im Wartezimmer und betreue sie tatsächlich die erste halbe Stunde bei mir ambulant. Ist auch mal sehr interessant. Also Betreuung der ersten Reaktion. Und wichtig ist ein großes, sozusagen, sagen wir mal, goldene Regel in der Use-Methode, was keine Fixation ist, aber sagen wir mal, so ein Idealzustand ist, dass man sich in diese erste Reaktion, wann immer man kann, auf gar keinen Fall homöopathisch einmischt, gehört auch zur Use-Methode, die Reaktion, die eigene Arznei mit dieser, oder die Lebenskraft durch die Gabe der Arznei ausgelöst hat, dass man die nicht behandelt. Sehe ich immer wieder, einerseits bei Studenten oder bei Praktikanten oder auch in Intervisionen oder auch wenn ich Patienten von anderen Fällen übernehme, dass da oft auch die eigenen Ergebnisse dann wiederum behandelt werden. Wo ich denke, naja gut, also man hat ein Mittel gegeben, dass das Kind ein bisschen ruhiger geworden ist und jetzt gibt man ihm ein Mittel für ruhige Kinder. Weiß nicht. Soll keine Kritik sein, aber ist sicherlich auch nochmal ein Appell an alle, die mit der Use-Methode arbeiten, bitte nicht eure eigenen Wirkungen anfangen zu behandeln. Natürlich muss man flexibel bleiben, wenn derjenige als erste Reaktion eine diagnostizierbare schwere Erkrankung, keine Ahnung, wie eine Lungenentzündung macht oder so, kann man sie auch nicht hinsetzen und sagen, ja, aber Dr. Hughes hat gesagt, also ne, das muss man natürlich auch immer abschätzen, auch in unserem Gesundheitssystem, auch als Rolle als Homöopath, die ich habe in diesem juristischen Apparat, also selbstverständlich behandeln, zum Arzt schicken und nicht sagen, ja, das ist eine Erstverstimmung, das lassen wir durchlaufen. Also ne, da immer wieder gucken. Vor allen Dingen wichtig ist es bei psychischen Themen, auch da gibt es Ausnahmen, wo ich in ganz seltenen Fällen inzwischen auch diese ersten Reaktionen tatsächlich abhole, hat aber dann immer einen Hintergrund und natürlich eine damit Idee. Aber die goldene Regel ist, die eigenen Reaktionen der ersten Woche nach dem Mittel auf gar keinen Fall behandeln. Dann kommt der große Bereich der Kontrollen und dann die Verschreibung von zweiten und dritten Arzneien. Da gehen wir nicht so sehr drauf ein, es ist ein sehr spezifisches Thema. Selbst für diesen Podcast und dieses Nerd-Tiefe, wo wir jetzt haben, ist das ein sehr spezifisches Thema, wo wirklich für fortgeschrittene Therapeuten dann auch relevant ist. Da werden wir nicht so viel drauf eingehen. Aber letzter Punkt, da freue ich mich auch sehr, wenn wir da nochmal in die Tiefe gehen, der Anspruch der Use-Methode. Wir kennen es von Hahnemann, haben wir schon ein paar Mal besprochen, auch im Podcast. Aufgaben des Arztes. Was hat der Arzt eigentlich für Aufgaben? Und so ist auch, dass die Use-Methode auch einen Anspruch hat, nicht nur auf die Seite des Patienten. Also wir haben dann Anspruch natürlich, was wir mit der Use-Methode erreichen. Also ich sage jetzt irgendwas, was wir dann noch mehr besprechen werden. Ne? Zum Beispiel nachhaltige, stabile Gesundheit. Jetzt auch nicht, wenn wir jetzt alle anderen Methoden auch haben, wird es sich nicht unterscheiden, aber es ist natürlich ein Anspruch, den ich habe, den wir dann da in dieser Folge besprechen werden. Aber auch, und das wird sicher deshalb eine ganz lustige, auch ja fast dann ab, oder wird dann wahrscheinlich auch eine der Abschlussepisoden sein, die Use-Methode hat auch Ansprüche an ihre Therapeuten. Genau. Gut. So, jetzt kriegen wir auf die Zeit. Ja, dreiviertel Stunde. Ein Glück haben wir das letzte Mal nicht noch angehangen, ne? Sonst wäre das fast eine eineinhalbstündige Folge geworden. Habe ich gut abgeschätzt. Und dreiviertel Stunde ist tiptop. So schnell, wie ich geredet habe, müsstet ihr es wahrscheinlich auch in halber Geschwindigkeit abspielen können. Dann ist es eineinhalb Stunden. Aber das war unser Überblick. Der zweite Überblick nach dem ersten Überblick über die Use-Methode. Ich habe zwischendurch mal überlegt, vielleicht sind mir sogar ein paar Sachen abhanden gekommen. Aber ich denke, wir machen ja wirklich auch einen Überblick. Ist ja kein Unterricht hier, respektive auch kein Seminar, wo wir jetzt da wirklich eine Ausbildung versuchen wollen zu ersetzen, sondern ich soll auch ein bisschen Lust machen oder auch ein bisschen überprüfen, habe ich denn überhaupt Lust, die Use-Methode zu machen, naja, später als Therapeut. Oder kann ich schon eine Methode, bin vielleicht nicht so zufrieden und denke, ey, Use-Methode wäre schon geil. Was gehört denn überhaupt dazu? Dann sind sicher diese zwei Episoden da richtungsweisend. Und der Rest, dafür ist ja dann auch die Aus- und Weiterbildung an der SEI gedacht, dass man da wirklich sich dann in diesen einzelnen Themen vertieft oder jetzt in der Schweiz dann neu hinterher auch im Mentorat sich auf diese Aspekte nochmal ein bisschen an der einen oder anderen Stelle dann auch wirklich fokussiert. Gut. In dem Sinne ziehe ich es auch nicht in die Länge und wünsche euch viel Spaß bei den weiteren Folgen. Und ansonsten, wenn ihr sagt, okay, also bei dem Thema steige ich aus, dann freue ich mich, euch dem dann irgendwann beim Adventskalender oder bei einer gewissen Interviewfolgen, die vielleicht zwischendurch kommen, euch wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!